¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola y saludos zum 125. Onda Info. Zunächst möchten wir einen kleinen personellen Wechsel verkünden. Birgit und Olli geben turnusmäßig die Onda Info-Koordination ab und für die nächsten 5 Monate halten Jessi und Makitos redaktionell den Kopf hin.
Diesmal gibt es neben Nachrichten aus Bolivien, Brasilien und El Salvador wieder 3 Beiträge.
Über den spannenden Wahlausgang in Costa Rica vor dem Hintergrund der Proteste gegen das CAFTA-Freihandelsabkommen.
Über die Filmclubs in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, in denen man Fassbinderfilme in Wohnzimmeratmosphäre anschaut.
Und schließlich über die Maras in Guatemala, Jugendbanden, die von Presse und Politik gerne als Staatsfeind Nummer 1 präsentiert werden.
Musik kommt heute von der brasilianischen Band Olapa. Die Songs stammen von dem Album Lado B, Lado A. Viel Spaß beim Hören.
Saiu de lá de dentro já dizendo aí, compadre, cê perdeu, se é tiver que procurar, cê tá fudido. Acho melhor cê ir deixando esse flagrante comigo. No início eram 3, depois vieram mais 4, agora eram 7. Os samurais da extorsão vasculhando meu carro, metendo a mão no meu bolso, cheirando a minha mão. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição.
Brasilien. Schwarze Frauen protestieren gegen eine Fernsehserie von TV Globo. Am 8. Februar haben Vertreterinnen von schwarzen Frauengruppen der brasilianischen Regierung ein Protestschreiben gegen das Medienunternehmen Rede Globo übergeben. Die Fernsehserie handelt von einem ehemaligen Präsidenten, Juscelino Kubitschek, und in ihr werden schwarze Frauen von weißen Männern vergewaltigt. Alcina Rufino, Vertreterin von einer der protestierenden Gruppen, erklärte bei der Übergabe des Protestschreibens der Frauenministerin Nicleira Freire, dass Rede Globo die Frauen nicht in dieser Art darstellen könne, wenn die Hälfte der Bevölkerung schwarz ist. Die Ministerin versprach sich der Sache anzunehmen und schlug ein Gespräch zwischen Rede Globo und den Vertreterinnen vor, mit der brasilianischen Regierung als Vermittlerin.
Bolivien. Verbreitung von Soja und Genmais erreicht neue Rekorde und verursacht große Schäden. In Bolivien hat die Sojaanpflanzung Anfang 2006 neue Rekordzahlen erreicht. Inzwischen werden auf einer Fläche von knapp 700.000 Hektar Soja angebaut und $200 Millionen investiert. Durch den Export von Soja erhoffen sich Bauernvertreter eine große Einnahmequelle. In einer Landwirtschaftskampagne wird deshalb für den Anbau von Soja geworben. Das bedeutet jedoch auch, dass weniger Produkte für den Eigenbedarf angepflanzt werden. Außerdem droht eine Kontaminierung der Felder, da es sich um gentechnisch manipulierte Sojapflanzen handelt. Auch andere lateinamerikanische Länder haben mit den unterschiedlichen Aspekten dieses Problems zu kämpfen. So spielt in Argentinien der Anbau von genmanipuliertem Soja schon lange eine große wirtschaftliche Rolle und kann bereits als Exportschlager mit dem argentinischen Rindfleisch mithalten. Dort werden Kleinbauern von großen ausländischen Sojafirmen von ihrem Boden vertrieben. In Mexiko wurde im traditionellen Hauptnahrungsmittel, dem mexikanischen Mais, bereits 2001 Reste von Genmais gefunden. Das staatliche Mexikanische Ökologische Institut jedoch hielt die Information jahrelang zurück.
El Salvador. Verschiedene Arbeiter- und Bauernverbände haben vor dem Landwirtschaftsministerium El Salvadors gegen das Freihandelsabkommen mit den USA protestiert. Sie seien nicht in der Lage, mit den großen US-amerikanischen Produzenten zu konkurrieren. Deshalb werde mit der Einführung die Armut im landwirtschaftlichen Bereich des Landes zunehmen. Männer, Frauen und Kinder protestierten, um einen Aufschub des Imports von landwirtschaftlichen Produkten aus den USA durchzusetzen. Wenn das Abkommen in Kraft tritt, wird der Import von US-Waren zollfrei sein. Die Verbände kritisieren, dass die zollfreie Einfuhr gravierende Auswirkungen auf mindestens 500.000 von der Landwirtschaft lebende Familien haben werde. Der Nationale Dachverband der Bauern und Viehzüchter hat einen Vorschlag für ein Programm zur Förderung der einheimischen landwirtschaftlichen Produktion sowohl in technischer als auch in finanzieller Hinsicht ausgearbeitet. Guadalupe Erasso, Mitglied des Dachverbandes, wies darauf hin, dass im Gegensatz zu nordamerikanischen Produzenten die einheimischen Bauern gar keine Unterstützung durch die Politik erhielten. Im Gegenteil. Die Produktion sei für el salvadorianische Arbeiter und Bauern sehr teuer, weil sie selbst für die Betriebsmittel Steuern bezahlen müssen und nur Kredite mit hohen Raten bekommen, so Erasso.
Nicht nur in El Salvador ebben die Proteste gegen das Freihandelsabkommen CAFTA mit den USA nicht ab. Vor allem in Costa Rica ist der Widerstand gegen CAFTA so groß, dass das vergleichsweise wohlhabende Land, anders als El Salvador und Guatemala, den Vertrag noch nicht einmal unterzeichnet hat. Man fürchtet vor allem um den Fortbestand des staatlichen Gesundheitssystems. Auch die drohenden Privatisierungen von Staatsbetrieben sind in Costa Rica wie in der Vergangenheit auch aktuell Grund zum Widerstand. Unter diesen Bedingungen fanden nun Präsidentschaftswahlen statt, mit dem deutlichen Favoriten Oscar Arias, Ex-Präsident und Friedensnobelpreisträger. Doch ein Ergebnis gibt es zunächst nicht, wie unser Korrespondent Jorge Löding berichtet.
Keine ausgelassenen Straßenfeiern und auch keine mit hupenden Autos verstopften Straßen. Die Wahlnacht verlief in Costa Rica ganz anders als sonst üblich. Sicher war sehr schnell nur eines, den haushohen Vorsprung, den die Wahlforscher für den Favoriten Oscar Arias vorausgesagt hatten, den gibt es nicht. Bei seiner ersten Amtszeit Ende der 80er Jahre wurde dem heute 64-Jährigen sogar der Friedensnobelpreis verliehen für seine Vermittlungsversuche im damals bürgerkriegsgeschüttelten Mittelamerika. Am Ende der langen Nacht der Wahl trennten die beiden bestplatzierten Präsidentschaftskandidaten weniger als 0,2%. Der Politologe Alberto Cortés von der Universität Costa Rica spürt eine starke Spannung im Lande.
Das Wahlergebnis zeigt, wie stark das Land polarisiert ist. Keines der beiden Lager konnte einen deutlichen Sieg erringen. Noch ist völlig unklar, wer nun Präsident wird. Denn das Wahlgericht hat entschieden, dass jede Stimme einzeln nachgezählt wird. Erst dann wird klar sein, wer das Land in den kommenden 4 Jahren regiert.
Polarisiert haben sich die Costa Ricaner am CAFTA-Freihandelsabkommen mit den USA. Arias will es ratifizieren. Sein linksliberaler Gegner Otton Solis lehnt es als neoliberal ab und will nachverhandeln. Und an dieser Frage scheiden sich die Geister. Hunderttausende haben in den vergangenen Monaten auf Massendemonstrationen im ganzen Land Stimmung gegen CAFTA gemacht. Die Beschäftigten der Telekom fürchten die Privatisierung. Landwirte blicken mit Sorge auf die subventionierte Agrarexportindustrie in den USA und Studenten befürchten kulturelle Vereinnahmung. Alberto Cortés sieht das Land an einem Scheideweg.
Arias repräsentiert eine kleine, aber mächtige Minderheit, deren Entwicklungsmodell die Gesellschaft polarisiert. Sein Kurs bedeutet, dass wenige reicher und viele ärmer werden. Die Alternative dazu wäre eine Politik zugunsten einer solidarischen Gesellschaft, welche alle sozialen Schichten integriert.
Der Politologe macht sich ebenfalls Sorgen um die politische Diskussionskultur im Lande. Oscar Arias stellt sich dar als Mann des Friedens und Dialoges, stets umspielt ein freundliches Lächeln seine Lippen und auf seine Segeluhren spielt er selbstironisch mit einem T-Shirt an, auf dem steht »Ich bin ganz Ohr«. Da überrascht es, dass er seinen ehemaligen Planungsminister als Taliban beschimpft und CAFTA-Kritiker in die Nähe von Faschisten rückt. Ende der 80er Jahre hatte der Sozialdemokrat das Land schon einmal regiert. Seine Anhänger sehen das als eine patriotische Erfolgsstory. So legte er damals den Grundstein für die erfolgreiche Tourismusindustrie. Bei seinen Gegnern indes gilt der Medienmogul als Berlusconi Mittelamerikas. Und ein Übermaß an Arroganz verorten sogar viele seiner Anhänger. Für Unruhe sorgen nun Berichte über Unregelmäßigkeiten bei der Wahl. So sind alle Stimmzettel aus 4 Wahlkreisen spurlos verschwunden. Und es gibt Berichte über Tote, die angeblich ihre Stimme abgegeben haben. Bei Wahlbetrug reagieren die Costa Ricaner sehr sensibel. Noch sehr genau erinnert man sich daran, dass es eine Wahlmanipulation war, welche das Land vor fast 60 Jahren in einen Bürgerkrieg stürzen ließ. Oscar Fonseca, der Vorsitzende des Wahlgerichtes, versucht indes zu beruhigen.
Das Wahlgericht hat bei diesen Wahlen mehr zu tun als sonst, aber wir haben alles unter Kontrolle. Es gibt ein paar Unregelmäßigkeiten, aber nur in einem Ausmaß, der den Wahlausgang nicht beeinflusst. Betrug bei Wahlen in Costa Rica ist ausgeschlossen. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Alles ist normal.
Kritik am Wahlgericht übt Roxana Salazar, die Vorsitzende von Transparencia International, einer internationalen Nichtregierungsorganisation, die Korruption und Wahlmanipulation den Kampf angesagt hat.
Parcialmente, digamos, el tribunal responde a la institucionalidad.
Mit dem Verhalten des obersten Wahlgerichtes sind wir nur teilweise zufrieden. Es zeigt sich, dass dieses Gremium auf eine außergewöhnliche Situation wie diese überhaupt nicht vorbereitet ist. Ein Beispiel war, als das Gericht zunächst die Journalisten des Landes zusammenrief, um den neuen Präsidenten zu verkünden, und es dann doch nicht tat.
Transparencia International fordert jetzt, dass ihre Mitglieder als Beobachter bei der Stimmennachzählung zugelassen werden. Das Wahlgericht weigert sich bislang. Seit Montagmittag versammeln sich deshalb immer wieder Demonstranten vor dem Wahlgericht in San José, der Hauptstadt des Landes. Die Protestierenden wollen, dass sichergestellt ist, dass alles mit rechten Dingen zugeht und dass erst ein Präsident proklamiert wird, wenn alle Zweifel vom Tisch sind. Alberto Cortés.
In todo caso, independientemente de quién gane las elecciones finalmente.
Wer auch immer die Wahl am Ende gewinnt, der wird es nicht einfach haben. Costa Rica steht am Beginn einer neuen Etappe. In den nächsten 4 Jahren wird die Partei, die gewonnen hat, verhandeln müssen. Verhandeln mit den anderen Parteien und den gesellschaftlichen Organisationen in diesem Land. Eine deutliche Sprache sprechen die Wahlohren. Es muss verhandelt werden.
Die manuelle Auszählung der Wählerstimmen wird mindestens 2 Wochen dauern. Allerspätestens muss das Endergebnis am 5. März verkündet werden, einen Monat nach der Wahl. So will es das Gesetz.
In Argentinien setzen Filmclubs dem europäischen Kino ein Denkmal und haben eine eigene Geschichte. Radio Onda hat 2 von ihnen besucht und mit Cineasten und Betreibern gesprochen. Ihr hört eine Reportage aus Buenos Aires. Es ist fast so, als würde man gute Freunde besuchen. Man klingelt an der Wohnungstür Dos E im alten, etwas heruntergekommenen Haus in der Avenida Corrientes, Ecke Malavia. Luis Colantonea kommt uns schon auf der Treppe entgegen und veranstaltet eine ausgedehnte Begrüßung. Als wir gemeinsam die Wohnung betreten, hat seine Frau Rosa de Angelis schon Wasser für den Mate-Tee aufgesetzt. Auf einem kleinen Tischchen liegen Facturas, die fettigen Süßstückchen, denen noch nicht einmal die einheimische Bevölkerung widerstehen kann. Ein typisch argentinischer Spätnachmittag bei einem redseligen Ehepaar? Nicht ganz, denn bereits einige Einrichtungsgegenstände machen deutlich, dass wir uns nicht in einem gewöhnlichen Wohnzimmer befinden. Auf der einen Seite stehen aufgestapelt Dutzende von roten Plastikstühlen. Der etwa 40 Quadratmeter große Raum ist großzügig freigeräumt und am Ende sieht man eine weiße Leinwand, schätzungsweise 3x2 Meter groß.
Claro, antes había una división ahí.
Früher waren das hier zwei getrennte Zimmer, ein Aufenthaltsraum und ein Schlafzimmer, das zur Straße rausging. Irgendwann haben wir dann beschlossen, die Zwischenwand einzureißen und unser Schlafzimmer in das Zimmer am Ende des Flurs zu verlegen. Jetzt befindet sich hier der Filmclub Echo. Unter der Woche sind wir höchstens hier, wenn wir was am Computer zu tun haben.
Sagt Luis Colantonea. Unter der Rubrik Sonstiges wird im Kulturprogramm der argentinischen Tageszeitung Página 12 neben dem offiziellen Filmprogramm auch auf die Veranstaltungen der Filmclubs in der Hauptstadt verwiesen. Echo ist einer von ihnen. Jeden Samstag und Sonntag wird hier ein Streifen gezeigt, der im Programm der Multiplex-Paläste nicht auftaucht und auch keine aktuelle Premiere ist. Heute ist es das vietnamesische Melodram Der Duft der grünen Papaya. Die Idee, auch asiatisches Kino zu zeigen, sei relativ neu und erst durch die Technik von DVD ermöglicht. Eigentlich fühle man sich aber nach wie vor dem europäischen Film verpflichtet. Luis Colantonea.
Ich bin in Italien geboren und mit 7 Jahren hierher gekommen. Seit über 50 Jahren lebe ich in Argentinien. Ich habe schon während meiner Kindheit und Jugend viel italienisches und französisches Kino gesehen und verehre es sehr. In den 50er Jahren hatten in Argentinien die gleichen Filme Premiere wie in Italien oder Frankreich.
Das Ziel des Filmclubs ist, egal ob Chabrol oder Fellini auf dem Programm stehen, immer dasselbe. Film gucken und danach darüber diskutieren. Wenn es um Vorbilder geht, ist Echo nicht bescheiden.
Un poco el cine club nuestro, no, toma la semejanza con los cine club que existían en Francia.
Wir knüpfen an die Tradition in Frankreich der Nachkriegszeit an. Damals waren François Truffaut, Claude Chabrol und Jean-Luc Godard noch sehr jung und keine berühmten Regisseure. Sie trafen sich im Quartier Latin, um Filme anzusehen. François Truffaut hat einen Filmclub betrieben. Dort gab es nie einen Konsens nach dem Motto, das ist die Aussage des Films und Punkt. In den französischen Filmclubs diskutierte man ständig.
Tatsächlich ist es weniger die ästhetische und filmtheoretische Betrachtungsweise, die bei Echo im Vordergrund steht. Weder Luis Colantonea noch Rosa de Angelis haben Film studiert. Sie sind Filmliebhaber und das wollen sie mit anderen teilen. War die Handlungsweise der Hauptdarsteller nachvollziehbar? Welche Szene fand wer besonders aussagekräftig und warum? War der Film politisch? Das sind Fragen, über die sie gemeinsam mit den 20 Besuchern im Anschluss an den Film reden. Diesmal im Kreis sitzend mit starkem Kaffee und Keksen. Diana ist da, eine 40-jährige Historikerin, die jede Woche herkommt und diesmal auch ihre Mutter mitgebracht hat. Paula und Veronika, zwei Mädchen um die 20, die gerne Regie studieren möchten. Oder Matthias, ein junger Mann, der einfach keine großen Kinos mag. Man kann nicht behaupten, dass es hier irgendwie elitär zuginge. Es wird zugehört und man geht aufeinander ein. Nach dem Besuch bei Echo besuchen wir einen zweiten Filmclub in der argentinischen Hauptstadt. TEA wurde 1988 gegründet und befindet sich im angesagten Viertel Palermo Viejo. Er wird von Ernesto Flumenbaum und Pastora Campos geleitet, die hier auch ihr Atelier haben, wo sie Workshops zu allem anbieten, was mit Film zu tun hat. Was TEA von Echo unterscheidet, erahnt man bereits aus dem Programmfaltblatt und den zahlreichen Plakaten von Filmen von Alexander Kluge und Volker Schlöndorff an den Wänden. Und richtig, hier ist man fast ausschließlich dem deutschen Autorenkino der 70er und 80er Jahre verpflichtet. Traditionsbewusst projiziert man die 16mm Rollen, die die Filmabteilung des Goethe-Instituts Buenos Aires bereitwillig zur Verfügung stellt. Goscho, einer der Zuschauer, die heute gekommen sind, meint:
Ich habe schon die Fassbinder-Retrospektive gesehen, wo in der letzten Woche die dritte Generation gezeigt wurde. Diesen Monat gibt es Filme von Alexander Kluge, deswegen bin ich hier.
Es scheint, als würde Echo die Diskussionsfreudigen und Thea eher die intellektuell distinktuierten Zuschauer ansprechen. Beiden gemeinsam ist jedoch der enge Bezug auf Europa und den dortigen Film. Um mehr über die Entstehungsgeschichte von Filmclubs in Argentinien zu erfahren, treffen wir uns mit Fernando Peña, dem Leiter der Kinemathek des Museums für lateinamerikanische Kunst Malba. Im Gespräch mit ihm wird deutlich, dass die Liebe zu dem alten Kontinent keineswegs erst seit der Nachkriegszeit existiert.
Die ersten Filmclubs sind bereits Ende der 20er Jahre entstanden. Die genauen Daten sind heute kaum herauszufinden, weil die Entwicklung kaum dokumentiert wurde. Aber einer der Namen, der immer wieder auftaucht, ist der von Louis Saslavsky, einem sehr berühmten Filmregisseur dieser Zeit. Er stand in engem Kontakt mit den Intellektuellen und Schriftstellern Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo und Adolfo Bioy Casares. Gemeinsam zeigten sie beispielsweise erstmals die Filme von Sergei Eisenstein in Argentinien.
Ab den 50er Jahren war der Filmclub Núcleo, der noch heute besteht, ein wichtiger Treffpunkt. Sein Gründer Salvador Samaritano, mittlerweile weit über 80 Jahre alt, war mit vielen Größen des europäischen Films per Du. Und auch während der vergangenen Militärdiktatur spielte Núcleo eine zentrale Rolle.
Damals waren viele Filme verboten und man konnte sie nur dort sehen. Denn in den betreffenden Paragraphen über das Verbot, verschiedene Filme öffentlich in den Kinos zu zeigen, stand nichts über die nicht kommerziellen Kinos, also die Filmclubs. Núcleo war jedoch der einzige Filmclub, der diese Rechtslücke ausnutzte und kritische Filme zeigte. Man sagte jedoch nicht, welchen Film man zeigen würde. Im Programm stand ein anderer Titel, um zu verhindern, dass die Polizei vorher die Kopie beschlagnahmte, was auch tatsächlich ein paar Mal passiert ist.
Erklärt der Filmwissenschaftler Fernando Peña. Auf die Frage, ob Orte wie Echo und Thea nicht mehr dem sozialen Austausch und einer gewissen Nostalgie als aktuellen Entwicklungen dienen würden, lächelt er. Klar sei, dass es heute nur noch eine Handvoll derartiger Filmclubs gäbe, die ausschließlich dem europäischen Film verpflichtet seien. Die meisten unabhängigen Kinos hätten sich in Kulturzentren verlagert und würden Programmkino aus aller Herren Länder zeigen. Und nicht zuletzt die Wirtschaftskrise 2001 habe zu zahlreichen filmischen Verarbeitungen durch argentinische Regisseure auf hohem Niveau geführt. Heute müsse man deshalb nicht immer über den Atlantik schauen.
Im Januar brachte das ZDF-Auslandsjournal einen Beitrag über Jugendbanden in Zentralamerika, die sogenannten Maras. Die Reporterin fährt mit spezialeinheitlichen Polizisten zu unglaublich gefährlichen Razzien in die dunklen Armenviertel von San Salvador. Grimmige Jugendliche gegen engagierte Bürger in Uniform. Kein Wort über die Verstrickung der Sicherheitsorgane in organisierte Verbrechen. Kein Kommentar zu den verfassungswidrigen Anti-Mara-Gesetzen, durch die bislang Zehntausende Jugendliche verhaftet worden sind. Einen etwas anderen Blick auf die Maras wirft die folgende Reportage aus Guatemala.
Die Maras sind die reale Horrorvision Zentralamerikas. Großflächig tätowierte Jugendliche ziehen mit finsterem Blick in immer größeren Zahlen durch die Städte. 1 Million Mitglieder ist die Horrorzahl der Regenbogenpresse für die 3 am meisten betroffenen Länder Honduras, El Salvador und Guatemala. Die Maras rauben, morden und verstümmeln, ohne dass gegen sie ein Kraut gewachsen wäre. Die Journalistin Melissa Vega.
Den letzten Fall, den wir hatten, war eine junge Frau, die zuerst vergewaltigt, dann gefoltert und schließlich enthauptet wurde. Diesen Mord hat man den Maras angelastet, weil es so aussieht, dass das Mädchen die Freundin eines Mara-Anführers war.
Nach Jahren der Untätigkeit haben Zentralamerikas Länder reagiert. Antimara-Gesetze wurden in El Salvador und Honduras verabschiedet, tausende Jugendliche nur aufgrund von Tätowierungen verhaftet, jedoch ohne erkennbaren Erfolg. Mit einer Politik der harten Hand sei das Problem auch nicht zu lösen, sagt Abner Paredes vom renommierten Menschenrechtszentrum Caldeace.
Die Antwort des Staates auf die Probleme ist bis heute fast null und beschränkt sich fast ausschließlich auf repressive Maßnahmen gegenüber der Jugend allgemein und besonders gegenüber Jugendlichen, die Politiker und Polizei für Maras halten. Was wir aber brauchen, sind Programme der sozialen Wiedereingliederung. Wir brauchen Präventionsprojekte. Wir brauchen Strukturen, in die sich Jugendliche einbringen können. Wir müssen über die Gründe reden, warum das Problem solche Ausmaße annehmen konnte und die Ursachen dann auch angehen. Und das darf nicht von den Schreibtischen aus geplant und entschieden werden, sondern es muss zusammen mit den Jugendlichen entschieden werden.
Genau hier liegt das Problem. Über die Maras wird allenthalben geredet, mit ihnen fast nie. Ocho war seit seinem 8. Lebensjahr Mitglied der Mara 18. Sein Eintrittsalter gab ihm seinen Namen. Aufgewachsen in der berüchtigten 18. Straße in Guatemalas Hauptstadt, wo Prostitution, Drogenhandel und Hehlerei blühen. Alleinerziehende Mutter, 4 Geschwister. Mit der Schule war es im 4. Jahr vorbei und es blieb nur noch die Straße.
Wir sind nicht der Abschaum der Gesellschaft, sondern deren Produkt. Die ständige Ablehnung durch die Gesellschaft habe ich schon als Kind gespürt. Die Gesellschaft hat uns misshandelt und ausgestoßen, verhaftet und uns eine Kugel durch den Kopf gejagt. Deswegen mussten wir anfangen, für unseren Respekt zu kämpfen. Und das macht man am besten in der Gruppe. Und die werden uns respektieren. Wer uns nicht respektiert, den töten wir.
Melissa Vega sieht denn auch in den zerrütteten Familienverhältnissen Guatemalas die Hauptursache für das Anschwellen der Maras.
Das Problem fängt schon in der Kindheit an. Wenn Eltern Werte vermitteln würden, dass es nicht egal ist, ob der Nachbar ermordet, ein Kind misshandelt oder eine Frau vergewaltigt wird, dann wären diese Kinder später nicht so anfällig. Aber wenn es heute zu Hause Probleme gibt, sagt die Familie, hau ab und sieh, wie du alleine klarkommst. Es ist diese Unterstützung und diese Solidarität, die du in der Mara erfährst, die du aber in deiner Familie und von anderen Freunden nicht bekommst.
Also liegt der schwarze Peter bei den Familien. Nicht nur Ocho meint, dass das viel zu kurz gedacht ist. Seit Jahren klafft die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Parteien, Behörden und die Polizei gelten als hochkorrupt. Und der Traum einer gerechteren Gesellschaft nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg ist nie wahr geworden.
Der Grund für diese kaputte Gesellschaft ist der verdammte Neid. Jeder lebt nur für sich und es gibt eine brutale Konkurrenz, besser zu sein als der andere. Und deshalb lässt man Menschen scheitern und deshalb rächen sich die Gescheiterten an den anderen. So läuft das hier. Entweder du trittst oder du wirst getreten. Vor 15 Jahren waren wir noch ganz wenige. Und hätten unsere beschissenen Politiker nicht immer nur das Geld abgezockt und außer Landes geschafft, hätten sie das in soziale Projekte, in Jugendzentren und Ausbildungsstätten investiert, dann wären wir doch niemals in diese Lage gekommen.
Ocho versucht heute, in einem der wenigen Resozialisierungsprogramme von den Maras loszukommen. Seine Tätowierungen als sichtbares Zeichen früherer Abwege bleiben ihm zunächst erhalten. Die schwarze 8 als sein Markenzeichen, die 18 für die Mara 18 und ein Clown.
Der Clown als Tätowierung ist sehr wichtig. Dieser Clown ist nicht fröhlich, er ist traurig. Er gibt eine Show, die Leute finden das unterhaltsam. Aber dem Clown macht das eigentlich überhaupt gar keinen Spaß.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.